Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 638. Der 22. März ist der Weltwassertag, an dem wegen zunehmender Dürreperioden auch in Mexiko über alternative Strategien zur Sicherung der Wasserversorgung reflektiert wird. Im stark indigen geprägten südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca nehmen immer mehr Gemeinden ihre Wasserversorgung in die eigenen Hände. Miriam Flores und ich sprachen mit Mauricio Villar vom Wasserforum Oaxacas über ihre Strategien und was diese mit traditioneller indigener Lebensweise zu tun haben. Auch mit unserem zweiten Beitrag bleiben wir in Mexiko. Kurz nach seinem Amtsantritt hat Trump das Asylverfahren an der Grenze zu den USA de facto ausgesetzt. Gut ein Jahr später sitzen Hunderttausende Geflüchtete in Ciudad Juárez fest. Katrin Zeiske berichtet über die angespannte, von Razzien und Abschiebungen geprägte Situation in der nordmexikanischen Grenzstadt. Katrins Beitrag haben wir von Radio Dreieckland übernommen, wo er in der mit dem IZ3W produzierten Magazinsendung Süd-Nordfunk erschienen ist. Doch zuvor noch eine Nachricht von Markus über die Kongresswahlen in Kolumbien. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Undistas.
In Kolumbien wurden am 8. März Senat und Abgeordnetenhaus neu gewählt. Dabei ist der Pacto Histórico, das linksprogressive Bündnis von Präsident Gustavo Petro, als stärkste Kraft hervorgegangen. Im Senat stellt der Pacto Histórico die größte Fraktion. Auch in der Abgeordnetenkammer gewann das Bündnis hinzu, bleibt jedoch in beiden Kammern weit von einer eigenen Mehrheit entfernt. Der neue Kongress bleibt damit fragmentiert und zunehmend polarisiert. Neben dem Pacto Histórico darf sich auch das weit rechte Centro Democrático des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez als Wahlgewinner fühlen. Für die Präsidentschaftswahlen Ende Mai bedeutet das vor allem eines: Das Rennen bleibt offen, auch wenn der Kandidat des Regierungslagers mit Rückenwind startet. Dieser Kandidat ist der linke Senator Iván Cepeda, ein langjähriger Menschenrechtsverteidiger und scharfer Kritiker paramilitärischer Gewalt, die vor allem mit eben jenem Ex-Präsidenten Álvaro Uribe verbunden wird. Die guten Ergebnisse seiner Allianz stärken Cepedas Position im Präsidentschaftsrennen. Doch selbst als stärkste Kraft kommt der Pacto Histórico nur auf rund ein Viertel der Stimmen. Ohne Bündnisse mit moderaten Kräften dürfte es schwer werden, eine mögliche Stichwahl zu gewinnen und danach stabil zu regieren. Genau an letzterem scheiterten bereits viele Reformprojekte der Regierung Petro. Für eine kleine politische Pointe sorgte ausgerechnet Cepedas langjähriger Gegenspieler, der ehemalige Präsident Álvaro Uribe. Trotz des guten Abschneidens seiner Partei schaffte es Uribe nicht in den Senat. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten endet damit eine nationale Wahl ohne persönliches Mandat für einen der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Politiker Kolumbiens. Cepeda trifft bei der Präsidentschaftswahl mit der indigenen Aktivistin Aida Quilque als Vizekandidatin an. Sie steht für soziale Bewegungen, Landrechte und eine stärkere politische Rolle indigener Gemeinschaften. Ihre Kandidatur erinnert viele BeobachterInnen an die Wahl von Francia Márquez zur Vizepräsidentin im Jahr 2022. Auch sie kam aus sozialen Bewegungen und galt vielen als Garantin für Petros Wahlsieg. Petro wurde allerdings heftig dafür kritisiert, Márquez im Regierungsalltag zunehmend an den Rand gedrängt zu haben. Ob Quilque im Falle eines Wahlsiegs von Cepeda mehr Einfluss bekommt, bleibt daher eine offene Frage. Mit einem fragmentierten Parlament und einer weiterhin polarisierten politischen Landschaft steuert Kolumbien nun auf eine Präsidentschaftswahl zu, die vermutlich erst in der zweiten Runde entschieden wird.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Im Dezember 2025 fand das 67. Treffen des Foro Oaxaqueño del Agua des Wasserforums Oaxacas in der Gemeinde San Dionisio Ocotepec statt. Dem Forum gehören AkademikerInnen, Behörden, VertreterInnen indigener Gemeinden und in diesen lebende Menschen an. Auf den regelmäßigen Treffen des Forums diskutieren die TeilnehmerInnen Strategien, wie sie der durch den Klimawandel ausgelösten zunehmenden Trockenheit im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca entgegenwirken können. Onda sprach mit Mauricio Villar vom Wasserforum darüber, wie solche Strategien aussehen und was diese mit traditioneller indigener Lebensweise zu tun haben. Mauricio. Wie kam es dazu, dass sich das Wasserforum in San Dionisio traf?
Das Forum findet reihum in den beteiligten Gemeinden statt und San Dionisio hatte bereits an mehreren Treffen teilgenommen. Die Gemeinde schlug deshalb vor, es diesmal bei sich abzuhalten, weil sie seit mehr als 10 Jahren an Projekten arbeitet, die die Versickerung von Regenwasser fördern und so dazu beitragen sollen, die Grundwasserleiter in ihrem Territorium wieder aufzufüllen.
Wie entstand das Versickerungsprojekt?
Es gab einen akuten Wassermangel in der Gemeinde. Es fehlte an Trinkwasser, aber auch an Wasser für die Felder. Und man stellte fest, dass der Grundwasserspiegel immer weiter absank. Daraufhin entschied die Dorfversammlung, die Grundwasserleiter wieder aufzufüllen, und zwar über die Versickerung von Regenwasser. Das war eine wichtige Entscheidung, denn es ging nicht nur darum, Regenwasser für den täglichen Bedarf zu sammeln, sondern es auch wieder in die Erde zurückzuführen und dann, wenn der Grundwasserleiter wiederhergestellt ist, zu nutzen.
Und warum gibt es dieses große Interesse an diesem Projekt?
Das Vorgehen in San Dionisio ist so interessant, weil die Gemeinde ihre Entscheidungen auf Grundlage ihres Wissens über das eigene Territorium getroffen hat. Es sind die Menschen vor Ort, die am besten wissen, wo das Wasser zu finden ist und wie es fließt. Aufgrund dieses Wissens entschied die Autoridad de Bienes Comunales, der Rat zur Verwaltung des Gemeinschaftslandes, Geld und Zeit in das Projekt zu investieren. Die Entscheidung, die Regenwasserauffangbecken anzulegen, traf also die Gemeinde selbst. Es gab zwar finanzielle Unterstützung von außen, aber einen wichtigen Beitrag leistete die Dorfgemeinschaft in Form von Gemeinschaftsarbeit.
Kurze Erklärung zum besseren Verständnis. Im stark indigen geprägten Oaxaca befindet sich der Großteil des Landes in Gemeinschaftsbesitz. Verwaltet wird dieses Land von den Autoridades de Bienes Comunales, den durch die Gemeindemitglieder gewählten Räten zur Verwaltung des Gemeinschaftsbesitzes. Mauricio, kannst du uns erklären, worin der Beitrag der Gemeinde bestand und welche Rolle dabei das Tequio spielt?
Sí, el aporte comunitario yo creo que va en dos vías. Una, la decisión en la asamblea de trabajar para infiltrar el agua.
Der Beitrag der Gemeinde hatte zwei wichtige Komponenten. Eine ist die gemeinschaftlich von der Gemeindeversammlung getroffene Entscheidung, das Projekt ins Leben zu rufen. Und die zweite ist, es gemeinsam umzusetzen. Letzteres geschah mittels des Tequio. Tequio wird eine Tradition genannt, Arbeit zum gemeinschaftlichen Wohle der Gemeinde zu leisten. Es kam also niemand von außerhalb, um das Projekt umzusetzen, sondern die BewohnerInnen der Gemeinde übernahmen das selbst, säuberten das Land und gruben die Auffangbecken. Das Schöne dabei ist, so wurde es ihr Projekt. Und gerade beim Wasser ist das wichtig, denn Wasser ist Grundlage des Lebens und aller menschlichen Aktivitäten. So wurde es möglich, dass San Dionisio anfing, Wasser neu zu denken und auch seine Wasserversorgung zu verbessern. Interessant ist auch, dass sie doppelt so viele Auffangbecken gebaut haben, wie finanziert wurden. Das bewirkte das Tequio und die Gemeinschaftsarbeit der Gemeinde.
Also das Projekt wurde durch die Dorfgemeinschaft umgesetzt. Aber wer hat die Arbeiten koordiniert?
Esto se organiza principalmente, digamos, por la asamblea.
In erster Linie die Gemeindeversammlung und in deren Auftrag die Autoridad de Bienes Comunales, die für das Gemeindeland zuständig ist. In Oaxaca sind 85% des Landes in Gemeinschafts- und nicht in Privatbesitz. Der Rat zur Verwaltung des Gemeinschaftslandes ruft die Bevölkerung auf, sich an den Arbeiten zu beteiligen. Dann organisieren sich die Menschen in ihren Nachbarschaften und entscheiden, wann sie zusammenarbeiten, übernehmen. Und dabei beteiligen sich nicht nur Männer und Frauen, sondern zum Teil auch Kinder.
Mauricio, vielen Dank für das Gespräch. Oder möchtest du noch etwas ergänzen?
Ich möchte noch einmal betonen, dass es Autonomie für die Gemeinden bedeutet, wenn sie sich selber um ihre Wasserversorgung kümmern. Sie verlieren diese Autonomie, wenn das andere übernehmen. Wenn eine Kommune die Wasserversorgung in ihre eigenen Hände nimmt, stärkt sie ihre Autonomie, wie auch bei der Nahrungsmittelversorgung.
Das Onda-Info hört ihr kostenlos, sowohl auf unserer Webseite als auch bei den freien Radios. Doch im Onda-Info steckt nicht nur viel ehrenamtliche Arbeit, es verursacht auch Kosten, für Büro- und Servermiete zum Beispiel. Bitte unterstützt den NPLA, damit wir das Onda-Info auch in Zukunft kostenlos anbieten können.
Die Ordensschwester Antonia Aranda Díaz betreut Geflüchtete in der mexikanischen Grenzmetropole Ciudad Juárez. Alle haben Mexiko im Jahr 2024 als Transitland durchquert, um die USA zu erreichen. Überfälle, Entführungen, Festnahmen und Diskriminierung haben die allermeisten dabei erlebt. Am 20. Januar 2025 hat dann Donald Trump bei seinem erneuten Amtsantritt als US-Präsident das internationale Recht auf Asyl einfach ausgehebelt. Seitdem sind diese Geflüchteten in den mexikanischen Grenzstädten geblieben. Dort haben sie sich ein Leben unter dem Radar aufgebaut.
Trump este ya ahorita ya puso sus normas migratorias y que dijo no.
Seit Trump erklärt hat, hier kommt niemand mehr rein, sind viele MigrantInnen in Juárez geblieben. Aber sie haben keine Papiere. Entweder wurden sie gestohlen, sie haben sie verloren, oder irgendjemand hat sie ihnen weggenommen. Menschen aus Venezuela ist es verboten, diese außer Landes mitzunehmen. Zu allem Überfluss wurde in Mexiko auch noch der humanitäre Aufenthaltsstatus abgeschafft. Die einzige Möglichkeit, um legal im Land zu bleiben, ist, einen Mexikaner zu heiraten oder mexikanische Kinder zu bekommen.
La única opción que hay es que se casen con una mexicana o con un mexicano o que tengan hijos mexicanos. Es la única opción que hay.
Schwester Antonia gehört zu einem der 5 Nonnenorden, die sich in Ciudad Juárez zusammengeschlossen haben, um Menschen in der Mobilität zu betreuen. Es sind Ordensschwestern mit grauen Haaren und ohne Habit, die in den Schlafstätten der Industriemetropole leben und den Ärmsten der Armen zur Seite stehen.
Ellos han tenido malas experiencias con las instituciones.
Die Geflüchteten haben schlechte Erfahrungen gemacht mit staatlichen Einrichtungen. Zu uns aber haben sie Vertrauen und das wollen wir auch nicht verlieren. Ich glaube, weil sie wissen, dass wir im Sinne unseres Glaubens handeln, weil wir Ordensschwestern sind. Deshalb ist es uns sehr wichtig, ihnen nahe zu sein. Uns vertrauen sie sich an, erzählen uns alles. Und sie haben wahrlich einiges durchgemacht.
Menschen aus Süd- und Mittelamerika und der Karibik sind an der Mauer zu den USA gestrandet. Diese umfasst die Grenzstadt Juárez im Norden und Osten und trennt sie von ihrer Zwillingsstadt El Paso, Texas. Eine rostbraune Mauer aus Stahlstreben mit Klingendrahtfeldern und dem Rio Bravo davor, die sich wie eine Schlange durch den binationalen urbanen Raum zieht. Diese bleibt nun mit der Abschaffung des Asylrechts in den USA weitestgehend unüberwindbar. Doch eine Rückkehr kommt für die meisten nicht in Frage.
Viele Geflüchtete kommen aus Venezuela. Sie erzählen uns, sie hätten das Land verlassen, weil Lebensmittel dort einfach zu teuer seien. Sie arbeiten hart, erhalten aber keinen angemessenen Lohn. Entweder sie haben nicht genug Geld, um Essen zu kaufen, oder sie haben gerade Geld, aber dann gibt es keine Lebensmittel. Auch eine Gesundheitsversorgung gibt es nicht. Aus Honduras hingegen fliehen die Menschen, weil sie von den Jugendlichen bedroht werden, die Gewalt und Zwangsrekrutierung ausüben. In Venezuela und überall ist von Erpressungen die Rede. Die meisten Geflüchteten hatten ein kleines Geschäft. Sie sind geflohen, weil sie bedroht wurden und ihre Familie in Sicherheit bringen mussten.
No esperar a que los dañen, ¿verdad? o dañen a alguien de su familia, que es lo que sucede.
Doch auch aus Mexiko selbst stehen viele Menschen an der Grenze, die aus den von den Kartellen umkämpften Regionen im Land geflohen sind und auf ein sichereres Leben im Nachbarland USA hoffen. Sicher fühlen sie sich auch an der Nordgrenze nicht, denn die Kartelle haben Verbindungen in alle Landesteile.
Desplazados de Michoacán, de Guerrero, de Tapachula, de Hidalgo.
Die Binnenvertriebenen aus Michoacán, aus Guerrero, aus Tapachula, aus Hidalgo, aus Guanajuato, aus Aguascalientes und Zacatecas fliehen vor der organisierten Kriminalität. Die Narcos nehmen ihnen ihr Land weg und enteignen sie. Oder sie bedrohen sie. Die Menschen versuchen zu fliehen, um ihr Leben zu retten. Sie machen sich heimlich auf die Reise mit dem, was sie am Leibe tragen. Denn wenn sie mit einem Koffer gesehen werden, ist klar, dass sie weggehen. Und die Narcos wollen nicht, dass jemand das von ihnen kontrollierte Gebiet verlässt.
Egal aus welcher Region die Menschen fliehen mussten, die in mexikanischen Grenzstädten zu den USA abwarten, immer können sie auf ihre familiären Netzwerke zählen. Wer es in die Vereinigten Staaten geschafft hat, hilft denen, die auf dem Weg gestrandet sind.
Viele der Familien, denen es gelungen ist, die Grenze zu überqueren, haben Angehörigen geholfen, nach Ciudad Juárez zu reisen und hoffen, dass sich auch für diese die Möglichkeit ergäbe, in die USA einzureisen. Keine Sorge, wir schicken euch Geld. Mietet ein Zimmer, mietet eine Wohnung. Und während Biden im Amt war, lief alles gut. Die Familien in den Vereinigten Staaten arbeiteten und schickten den Angehörigen hier Geld. Diese warteten gelassen auf den Moment, die Grenze zu überqueren.
Doch seitdem Trump in den USA an der Macht ist, gibt es keinerlei legale Möglichkeiten auf eine Einreise. Und fast 2 Millionen Menschen, die schon in den Vereinigten Staaten ein Asylverfahren begonnen oder einen humanitären Aufenthaltsstatus hatten, wurden durch die Abschaffung der Asylpolitik über Nacht zu Papierlosen erklärt.
Las políticas de Trump pues son políticas que completamente fuera del contexto de los derechos humanos.
Trumps Politik steht völlig außerhalb des Kontextes der Menschenrechte. Eine Politik, die die Menschen nicht respektiert, ob mit oder ohne Papiere. Er respektiert niemanden. Daher sind die Menschen verständlicherweise sehr verängstigt.
In den USA verschleppen vermummte Menschen unter rassistischen Kriterien von der Straße. Angehörige der Migrationspolizei ICE, unterstützt von sogenannten Headhuntern, Kopfgeldjägern, zerren Migranten und Migrantinnen in Vans ohne Kennzeichen, manchmal obwohl sie Papiere haben. Und Asylbewerber und Bewerberinnen, die in regelmäßigen Abständen vor Gericht erscheinen müssen, werden diese Termine nun zum Verhängnis, denn dort erfolgen gezielte Festnahmen.
Pero con esto que Trump está haciendo de detener a todos los que van a la corte, quién sabe, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?
Trump versucht jeden zu inhaftieren, der vor Gericht erscheint. Alles, was derzeit in den USA passiert, stellt große Risiken für die Menschen dar. Viele Geflüchtete kontaktieren mich aus den Staaten und teilen mir mit, dass sie nicht vor Gericht erscheinen werden. Sie suchen Anwälte, die sie vertreten. Anwälte verlangen derzeit jedoch rund $15,000 pro Fall. Vorher waren es $9,000. Viele können sich aber momentan keinen Anwalt leisten, weil sie sich doch nicht zur Arbeit trauen. Dabei würden sie nun so dringend juristische Unterstützung brauchen.
Der Verbleib der Inhaftierten ist oft ungewiss. 60.000 Menschen sollen momentan in den USA festgehalten werden, die von der Straße weg verhaftet wurden. Abschiebungen in die Herkunftsländer werden angedroht oder die Inhaftierung in Straflager in anderen Bundesstaaten der USA oder El Salvador. Schwester Antonia hat so einen Fall betreut.
Sie stecken sie ins Internierungslager. Ich betreue zum Beispiel einen Venezolaner, der mit einer US-Staatsbürgerin verheiratet ist. Als er für eine Unterschrift in seinem Asylverfahren vor Gericht erscheint, wurde er verhaftet. Sie tragen ihn ins Strafregister ein und teilen ihm mit, dass sie ihn nach El Salvador abschieben werden. Die Ehefrau versucht dagegen, juristisch vorzugehen, aber sie sagen ihr, entweder er geht freiwillig nach Venezuela zurück oder sie würden ihn abschieben und die Ehe annullieren. Er ist seit 2-3 Monaten in einem Internierungslager hier in der Nähe von El Paso in New Mexico.
In den USA leben Millionen von Familien mit Angehörigen ohne Papieren zusammen. Da sie mit dem täglichen Schrecken einer Abschiebung leben und vermeiden, auf die Straße zu gehen und manchmal sogar zur Arbeit, verschlechtert sich die Situation von Geflüchteten auch an der mexikanischen Grenze.
Pero entra Trump con esas políticas y empiezas a perseguir y a meter miedo.
Trumps Politik führt zu Verfolgung und Angst. Die Migranten in den USA können nicht mehr arbeiten. Was passiert? Die Familien hier in Juarez können ihre Miete nicht mehr bezahlen, nicht mehr essen. Warum? Weil ihnen das Geld fehlt, das ihre Verwandten ihnen zuvor schicken konnten. Sie leben in extremer Armut. Die Regierung kümmert sich nicht um ihre Bedürfnisse und die solidarischen Netzwerke, die sie unterstützen, verfügen nicht über die nötigen Mittel. Sie werden krank, sind arbeitslos, leiden unter Depressionen, Stress und posttraumatischen Belastungen.
Hay una depresión, estrés, una situación psicológica traumática desde que ya vienen y todavía no la superan hasta ahorita. Entonces sí es muy grave la situación que Trump está generando ahorita. Las políticas de él son racistas, discriminatorias.
Die Situation, die Trump gerade schafft, ist sehr ernst. Seine Politik ist rassistisch, diskriminierend und führt zu nichts. Sein gesamtes Narrativ geht gegen die mexikanische Kultur. In seiner vorherigen Amtszeit und der jetzigen sind Rassismus und Diskriminierung vorherrschend. Logischerweise kann daraus nichts Positives entstehen. Ich glaube, dass er viele Menschen abschieben wird, auf illegale und verfassungswidrige Weise.
Sí, creo que va a regresar gente, bastante gente, pero de una manera ilegal y anticonstitucional.
Auch von der texanischen Grenzstadt El Paso werden Menschen über die Grenzbrücke in die Zwillingsstadt Ciudad Juárez abgeschoben. Menschen aus Süd- und Mittelamerika werden meist in südliche mexikanische Bundesstaaten ausgeflogen oder direkt in ihre Herkunftsländer zurückgeflogen. Die meisten, die nach Juárez zurückgeschoben werden, sind Geflüchtete, die vor dem Terror der Kartelle in Mexiko geflohen sind. Mehr als 100.000 Mexikaner und Mexikanerinnen wurden im letzten Jahr aus den USA abgeschoben.
Me ha tocado ver en la calle pidiendo ayuda.
Ich habe einige Leute auf der Straße gesehen, die um Hilfe baten. Ich fragte sie, woher kommen Sie? Sie sagten, sie haben mich abgeschoben. Ich sagte, helfen Sie ihnen denn nicht? Ja, aber sie gaben mir nur 2000 Pesos und das hilft mir nicht. Und warum sind Sie nicht in Ihre Stadt zurückgekehrt? Sie sagten, nein, ich habe niemanden da. Ich bleibe lieber hier und suche mir hier etwas, um zu sehen, ob ich arbeiten kann. Und deshalb bleiben sie. Ciudad Juárez wird deutlich an Bevölkerung gewinnen.
Arbeit ist in der Grenzstadt mit 300 Montagefabriken, die im Schatten der USA für den Weltmarkt produzieren, leicht zu finden. Weniger Trump mit seinen horrenden Zollerhöhungen,
als die Robotisierung von Arbeitsprozessen könnte Arbeitsplätze vor Ort mittel- und langfristig gefährden. Auch wer keine Aufenthaltspapiere hat, kommt in unzähligen kleinen und großen Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, Bauunternehmen, Restaurants und Verkaufsständen in der 1,5 Millionen Stadt unter. Nur Orte der Begegnung sind schwer zu finden.
Bueno, mira, nosotros lo que hemos visto aquí en Juárez es precisamente ellos, los migrantes como tal.
In Juárez suchen Migranten und Migrantinnen nach einem Ort, an dem sie sich miteinander treffen können. Wir wollen, dass sie sich in die Stadt integrieren, aber sie brauchen auch ihren eigenen Raum, einen multikulturellen Raum, in dem sie zu sich finden, einander zuhören und sich untereinander beraten können, was sie nun tun wollen. Wie sie sich hier niederlassen oder langfristig auch zurückkehren können.
Ein solches Kulturzentrum, das sich Schwester Antonia und andere mit geflüchteten solidarischen Initiativen erträumen, soll nun im Osten der Industriemetropole entstehen. Es soll auch eine feindliche Stimmung gegenüber Neuangekommenen entgegenwirken und Nachbarschaften bestärken.
Wir möchten, dass auch Menschen aus Juárez mit den Neuankommenden diese Räume teilen. Wir möchten, dass sie in Workshops, Veranstaltungen und anderen Aktivitäten mit ihnen interagieren. Das passiert derzeit nirgendwo. Ich habe dem Bürgermeister gesagt, dass wir über intrakulturelle Begegnungen sprechen müssen. Niemand setzt sich dafür ein und es ist kein Thema auf der politischen Agenda.
Schwester Antonia hingegen macht sich mit ihren Mitschwestern jede Menge Gedanken über die Integration der in Ciudad Juárez gebliebenen. Das riesige Stadtgebiet ist schwer fassbar für Menschen aus anderen Ländern und Landesteilen. Eine Industriemetropole mit gigantischen Ausmaßen, riesigen Autostraßen und Wohnvierteln, die sich bis in die Wüste und die Bergkette über der Stadt ziehen.
Por ejemplo, dentro de nuestro proceso de atención, nosotros les damos un tour.
Wir bieten den Menschen Stadtführungen an, damit sie sich mit ihrer Umgebung vertraut machen können. Wir bringen sie zum Camino Real, der Umgehungsstraße in den Bergen mit Blick auf das Ballungszentrum, damit sie sehen, wo Nuevo Mexico, El Paso und Juárez liegen. Und damit sie sich orientieren können. Viele sagen, oh, ich dachte, das Zentrum von Juárez sei schon die gesamte Stadt.
Ah, yo pensé que nomás el centro era Juárez, ¿ya?
Die Mehrheit der in der Grenzstadt lebenden Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten irgendwann zugezogen, um in den Fabriken an der Grenze zu arbeiten. Schwester Antonia hofft, dass auch die neuen Stadtbewohner und Bewohnerinnen sich eines Tages hier angekommen und zu Hause fühlen. Denn jenseits der Grenze bleibt Trumps harsche Politik bestehen. In seinem ersten Amtsjahr wurden über 620.000 Menschen abgeschoben. Weitere 1,9 Millionen papierlose Menschen sind gemeinsam mit ihren Familienangehörigen, die Aufenthaltspapiere besitzen oder sogar US-Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sind, in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt, um nicht auseinandergerissen zu werden. Jenseits der Grenze in El Paso, Texas, auf dem Militärgelände von Fort Bliss, sind rund 6.000 Menschen im Camp East Montana eingesperrt, die irgendwo in den USA verschleppt wurden. Dort sollen laut der demokratischen Abgeordneten Veronica Escobar menschenrechtsverachtende Zustände herrschen. Drei Männer sind in Haft verstorben. Währenddessen gipfeln die zivilgesellschaftlichen Proteste im ganzen Land in den Auseinandersetzungen in Minneapolis, wo zwei Menschen von der Migrationspolizei ICE erschossen wurden.
Das war's für heute. Weitere Beiträge von Radio Onda, Radio Matraca und Ponal findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Knut im Namen der Undistas.